Dinge in unser Herz hinein, die uns verwirren können. Sie sind Einfallstore für unsere Seelen. Also achten wir darauf, was hören wir, was sehen wir. Es gibt ja dieses kleine Kinderlied, hab acht kleine Auge, was du siehst, hab acht kleines Ohr, was du hörst und so weiter. Sicherlich kennen Sie das Lied. Das ist nicht nur für Kinder wichtig, sondern auch für uns Erwachsene sollte dieses Lied ganz wichtig sein. Hab Acht darauf, was hörst du und was siehst du. Es hat Einfluss auf dich, auf dein Leben, vor allem auch auf dein Denken und deine Meinung. Mein lieber Bruder hat mal einen Satz geprägt, alle Not kommt durchs Vergleichen. Es scheint wirklich eine alte Lebensweisheit zu sein. In einem Gespräch mit meiner Mutter klagte sie auch, dass es ihr nicht mehr so gut geht wie früher. Sie ist jetzt eher erschöpft, sie wird jetzt bald 78, hat nicht mehr so viel Kraft wie damals, als ich noch so jung war, wie 50, so wie ich jetzt bin, sieht man doch ganz anders. Und dann vergleicht sie ihr Leben mit 80- und 90-Jährigen, die noch fit sind und so weiter. Und dann sage ich ihr auch, hör mal, Mutti, schau doch mal, es geht dir doch dennoch gut, ja. Wenn es doch anderen Menschen, die vielleicht jünger sind, die schon abberufen sind, denen es nicht mehr so gut geht, dass man nicht immer mit diesen Leuten vergleicht. Oder wenn ich auch daran denke, damals kennen viele unseren Bruder Bröcking oder unsere Schwester Bosselmann, die in ihrem Alter noch so fit sind und andere, die jünger sind und nicht mehr so fit sind. Es ist doch eigentlich interessant, womit wir uns eigentlich vergleichen und mit wem wir uns vergleichen. Seltsamerweise immer mit denen es doch scheinbar besser geht. Warum vergleichen wir unser Leben nicht mit Menschen, die zum Beispiel wirklich schwer krank sind, die im Bett liegen, die unter starken Schmerzen leiden? Oder warum vergleichen wir unser Leben nicht mit Menschen, die keinen materiellen Wohlstand haben, die vielleicht in Ländern leben, wo Krieg und Not ist? Wieso vergleichen wir uns immer mit anderen, denen es doch besser geht, denen es doch angenehmer geht, als denen es schlechter geht? Und ich glaube, wenn wir diesen Blick abwenden würden, weg zu dem es besser geht und hin zu dem es von unserem Standpunkt aus schlechter gehen würde, ich glaube, wir wären dann viel, viel dankbarer und viel mehr bereit, den Herrn zu loben dafür. Und genauso ist es auch, wir sehen doch den Splitter in den Augen des anderen viel eher als unseren eigenen Balken. Dafür haben wir einen guten Blick. Das brauchen wir nicht zu üben. Das können wir schon von Kindesbeinen an sofort die negativen Seiten des anderen zu erkennen, wahrzunehmen. Und ich werde auch an ein Wort von Jeremia erinnert, in Klagelieder 3, Vers 39, wo er das sagt, was murren die Leute wiedereinander? Ein jeder murre, wo? Gegen seine eigene Sünde. Wenn wir uns doch dessen mehr bewusst wären, wer wir eigentlich sind, wie es mit unserem Leben aussieht, mit unserer eigenen Sündhaftigkeit aussieht, wenn das uns in unserem Leben stärker bewusst wäre, so wären auch wir wahrscheinlich barmherziger und bescheidener anderen gegenüber. Nun, eigentlich ist es doch nichts Schlimmes, wenn man sich vergleicht. Wenn ich zum Beispiel meinen Professor an der Uni betrachte, so kann ich nur staunen, welche Auffassungsgabe dieser Mann hat, welch ein Verständnis er hat, welch ein phänomenales Gedächtnis er hat. Er kann sich leicht in andere Gebiete einarbeiten und erkennt Zusammenhänge, das ist wirklich einfach erstaunlich. Er ist zu Recht ein Professor, kann man wirklich auch so sehen. Also dieses Vergleichen kann auch positiv sein, wenn es dann mich persönlich anspornt, mich auch motiviert und nicht dieses Negative dabei ist, ja, dass ich dem anderen das nicht gönne. Ich kann also ruhig feststellen, was der andere alles hat, dass er eben mehr Geld hat, dass er glücklicher ist, dass er gesünder ist, dass er besser angesehen ist, dass er vielleicht besser predigen kann, besser höhere geistliche Erkenntnisse hat, auch in der Gemeinde. Warum kann ich das nicht gönnen? Warum kann ich mich darüber nicht freuen? Warum freue ich mich nicht darüber, dass es einem anderen gut geht? Freut euch mit den Fröhlichen und weint auch mit den Weinenden. Das ist doch, was wir als Gotteskinder mehr im Blick haben sollten. Doch da ist etwas in unserem Herzen, das in uns nagt. Wir möchten nämlich, dass es uns mindestens genauso gut, wenn nicht noch besser geht, als dem anderen. Da ist eben halt dieser Neid. Und deswegen diese Ermahnung, seid nicht neidisch. Das gilt nicht nur für Weltmenschen, das gilt auch für und gerade für uns Gotteskinder. Andere Begriffe für Neid, die in diesem Zusammenhang stehen, lauten Missgunst oder Eifersucht, auch diese Unzufriedenheit. Neid ist ein gefühlsmäßiger Ausdruck des Unbehagens über die Besserstellung der anderen. Eben, wie gesagt, ein anderer Begriff, auch Missgunst. Und das Gegenteil von Neid ist halt die Gunst. Dass es dem anderen besser geht, das kränkt mich vielleicht irgendwo. Es werden vielleicht gewisse Minderwertigkeitskomplexe bei mir ausgelöst. Und das Ziel des Neides ist es dann, dem Beneideten gleichzustellen, die gleichen Stellung zu bekommen. Also nicht nur das an sich zu bringen, was der andere hat, das wäre dann Habgier, sondern, wie gesagt, es geht um diese innere Stellung, die in unserem Herzen sind. Neid ist ein Unlustgefühl, das jemand befällt, wenn einem anderen etwas nicht gönnt oder das Gleiche haben will und es nicht bekommt. Das Wort Neid meint im Althochdeutschen Hass und Zorn, könnte auch später für Eifersucht und Missgunst stehen. Neid steht in einem sprachlichen Zusammenhang mit Nieder. Der Neider sieht sich niederer als dem, dem er etwas neidet. Neid meint dasselbe haben wollen wie ein anderer, das des anderen begehren. Auch eine gewisse Begierde, das, was der andere besitzt, was er hat. Nun, das Wort Gottes, der Herr, kennt auch unsere Herzen sehr gut. Es ist eben tröstlich zu sehen, wie dieser Umstand doch in der Bibel immer wieder neu beschrieben wird. Und dieser Neid fängt schon sehr, sehr früh in der Menschheitsgeschichte an. Was meinen Sie wohl, wo die Anfänge sind? Es fängt schon beim ersten Geschwisterpaar an. Kain ärgert sich, dass Gott Abels Opfer besser gefiel als sein Opfer. Und die Folge war dann der Brudermord. Oder denken Sie an andere Geschwister. Sicherlich fällt Ihnen auch eine große Familie ein mit ganz vielen Brüdern. Und da war einer, der so Träume hatte, der Visionen hatte. Ja, Sie kennen die Geschichte von Josef. Und die Brüder ärgerten sich über Josef, weil ihr Vater ihn eben mehr bevorzugte, ihn lieber hatte als sie. Und aus Neid verkauften sie Josef als Sklaven. Oder ich denke auch an andere Geschichten hier mit bei Mose. Miriam und Aaron ärgerten sich auch, dass Mose eben eine Heidin geheiratet hat. Aber sie ärgerten sich auch, dass Mose mehr geehrt wurde und größer angesehen wurde als sie. Oder denken Sie an das Gleichnis von dem verlorenen Sohn, diese beiden Brüder. Der heimgebliebene Bruder, der immer ordentlich lebte, der wird zornig, als er erfährt, dass sein Vater diesen nichtsnutzigen Bruder ein solch rauschendes Fest veranstaltet. Und überhaupt, wenn wir als Eltern und auch mehrere Kinder haben, kennen wir diese ganze Problematik. Nach der Geburt des ersten Kindes, da steht das erste Kind so im Mittelpunkt. Es wird verhätschelt, verwöhnt, wie gesagt, es wird von den Eltern beachtet, alles dreht sich um dieses erste Kind, das da ist. Und dann kommt vielleicht das zweite Kind. Und dann steht es eben nicht mehr in dem Mittelpunkt. Es muss sich die Aufmerksamkeit der Eltern mit seinem Geschwisterchen teilen. Und da merkt man schon ganz früh, wie hier Neid anfängt. und wie wir dann auch als Eltern gefordert werden, aber auch genauso die Opa und die Oma möchte ich mal hier erwähnen, das in Weisheit aufzufangen. Ja, wenn man so Kinder beobachtet, wenn sie spielen, so im Sandkasten spielen, mit welchen Spielsachen spielen die Kinder am liebsten? Immer mit dem, den das andere Kind hat. Es will immer das haben, was es womit das andere Kind spielt. Es fängt also schon ganz, ganz früh hier in unserem Herzen an. Wie gesagt, wir als Eltern sind dann gefordert, hier in rechter Weisheit dem vorzubeugen, damit umzugehen, dass dieser Neid nicht seine schädlichen Auswirkungen hat, wie bei Kain und Abel oder bei Josef und seinen Brüdern. Dass nicht solche Familientragödien dann stattfinden. Denkt auch an ein anderes Gleichnis Jesu hier an den Arbeitern im Weinberg, die dann da gearbeitet haben und geschuftet haben von frühmorgens bis abends und dann andere Arbeiter später eingestellt worden sind und sie bekamen den gleichen Lohn. Auch da murrten sie. Genauso ist es auch im Neuen Testament und vielen anderen Beispielen. Denke da auch an Jesus. Letztlich wurde Jesus auch von den Pharisäern und Schriftgelehrten aus Neid, nicht nur, dass er eben seinen Gottessohnschaft bekannte, sondern auch aus Neid eben der weltlichen Obrigkeit ausgeliefert. Ja, weil Jesus so im Volk diese Gunst hatte, so angesehen war, das Volk hinter ihm herlief. Auch da war die Motivation sehr stark der Neid. Und auch später in der ersten Christenheit, bei der Christenverfolgung, war auch da die Motivation oftmals der Neid. Als sie merkten, dass das Volk den Aposteln hinterherlief, wie diese Apostel doch Kranke heilten, gesund und Kranke gesund machten, da neideten sie auch und verfolgten auch die Jünger. Und so sehen wir in der Bibel viele, viele Stellen, wo wirklich das menschliche Herz zutage tritt, wo es seine Auswirkungen zeigt. Und das soll uns, wie gesagt, eine Mahnung sein. Seid nicht neidisch. Und oftmals richtet sich auch der Neid am Reichtum der anderen aus, dass wir eben das Gleiche haben, wir möchten wie der andere. Ja, da fährt einer ein paar Runden mit einem schnellen Auto, mag es auch ein rotes Auto sein, und bekommt da ein paar Millionen. Und unser einer, der vielleicht mehrere Stunden, Monate arbeiten muss, im Schweiße seines Angesichts, bekommt nur ein paar Tausende. Ja, oder der andere bekommt mehr oder weniger Gehalt oder wird schneller befördert als ich. Wie schnell regt sich doch da der Neid in uns, dieses Vergleichen mit den anderen. Obwohl es gar nicht schlimm ist, wenn ein anderer reich ist, oder der Reichtum an sich ist eigentlich nicht das Schlimme, denn wir kennen auch in der Bibel her viele Menschen, Männer, Familien, die reich waren. Ob das jetzt Abraham war, Jakob war, Josef, der nachher am Hofe des Pharao diente, welch einen Einfluss hatte doch dieser Mann. Oder denken auch an Daniel und so weiter. Aber dass wir, wie gesagt, damit recht umgehen mit dem Reichtum, das ist das Problem. Ja? Dass wir der Reichtum an sich, das Besitzen an sich nicht schlimm ist, sondern wie gehen wir damit um, dass es uns nicht zum Götzen wird. Nun, eigentlich sind die Wurzeln vielleicht sogar noch eher als bei Kain und Abel. Es fängt schon im Garten Eden an. Ihr werdet sein wie Gott. Auch das könnte schon eine Art des Neides sein. Wir wollen sein wie Gott. Aber Neid hat, wie gesagt, sehr tragische Konsequenzen und Auswirkungen. Neid, das müssen wir uns bewusst sein, ist eine Eigenschaft des Menschen unter der Sünde. Neid gehört zu den Werken des Fleisches. Und Neid kann mich mehr und mehr von Gott wegführen. Denke da an den Römerbrief, wo es dann auch heißt, von denen, die dahingegeben wurden und Gott sie verworfen hat, aller Bosheit, Habsucht, voller Neid. Oder Galater 5, 19 bis 21, offenbar sind die Werke des Fleisches neben Eifersucht, Feindschaft, Zorn, Neid und so weiter. Werke des Fleisches. Oder wenn wir aus dem Jakobusbrief ja auch kennen und gehört haben, gehört auch da Neid zu den Dingen, den Werken des Teufels, die Zerrüttung und Streit und Spannungen hervorrufen. Und deswegen muss auch Paulus die Gemeinde zu Korinth ermahnen, deswegen werden auch die Christen in Rom ermahnt, dass eben sie nicht diesem Neid Raum geben, weil es eine zerstörerische Kraft auch innerhalb einer Gemeinde haben kann. In den Sprüchen heißt es so schön, ein gütiges Herz ist des Leibes Leben, aber Neid ist wie Eiter in den Gemeinden. In der Gemeinde Jesu soll und darf Neid ebenso wenig wie Eifersucht, Zorn und so weiter herrschen. Denn es zerstört die Gemeinschaft unterhalb und miteinander unter den Gläubigen. Und deswegen ermahnt auch Petrus die Gläubigen, weil es diese zerstörerische Kraft hat, legt ab. Da wird der ganze Katalog aufgelistet, was wir ablegen sollen. Und legt nun ab alle Bosheit, allen Trug und Heuchelei und Neid und übles Nachreden. Umso mehr sollten wir die Liebe anziehen, denn die Liebe eifert nicht, die Liebe neidet nicht. Übrigens wissen Sie, oder sind wir uns dessen auch bewusst, dass Neid eigentlich auch Unglaube ist, bedeutet, dass es eine Form des Unglaubens ist. Wie komme ich darauf? Warum? Nun, wenn ich neide, wenn ich etwas besitzen haben möchte oder eifersüchtig bin auf das, was der andere hat, wie er besser angesehen wird, wie er besser in der Gesellschaft dasteht oder in der Gemeinde dasteht oder wenn er eben reicher ist oder wenn er in einer Firma angesehen wird, heißt es doch indirekt, Gott, du hältst mir etwas vor. Ich habe doch eigentlich zu wenig. Herr, wieso siehst du das nicht? Wieso, Herr, nimmst du nicht diesen Mangel in deine Hand und gibst es mir das? Eigentlich, wenn ich neide, klage ich doch Gott an, dass er mich nicht richtig versorgt. Mir nicht das gibt, was ich eigentlich meine zu brauchen und mir zusteht. Das ist doch eigentlich, was dahinter steckt, diese Unzufriedenheit. Vertraue ich denn dem Herrn nicht, dass er mich wirklich versorgt, dass ich keinen Mangel habe? Dass er mich richtig führt, auch in den Stand, in den ich jetzt hineingestellt worden bin, auch in dieser Spannung, in dieser Not. Letztendlich, liebe Geschwister, und das ist der Ernst, der dahinter steckt, steckt hinterm Neid Unglaube. Ich vertraue Gott nicht, dass er mich richtig versorgt, mich leitet und führt. Der Herr bewahre uns davor. Nun, ich möchte die nächsten Punkte kurz überfliegen, denn hier werden wir noch darauf hingewiesen, den Blick wegzuwenden, von dem, den wir beneiden, sondern in Vers 2 heißt es ja auch, denn wie das Gras werden sie bald verdorren, das grüne Kraut werden sie verwelken. Eigentlich sollten wir gar nicht neidisch sein auf Menschen, denen es besser geht, die gottlos ihr Leben führen. Wir würden genauso wenig einen Ochsen, der wunderbar geschmückt ist, beneiden, wenn wir wüssten, ja eigentlich wird er zur Schlachtbank geführt. Aber manchmal benehmen wir uns so. Wir lassen uns von den äußeren Schein blenden, dass wir eben nicht das Ende sehen, so wie Asaph in Psalm 73, dass er, als er auf das Ende sah, der Gottlosen, dass er dann inne wurde, welchen Weg sie gingen. Wie das Gras, das bald abgehauen wird, so kommen auch diese Menschen ins Unglück. Auch sie stehen dann im Tode dem Herrn gegenüber und der Zorn Gottes lässt sie verwelken wie das Heu. Und ich denke da auch an das Gleichnis mit dem reichen Kornbauer, der auch meinte, ja, liebe Seele, nun sorge mal für dich, mein Reichtum muss vermehrt werden. Und er dann diese weiteren Speicher baute und dann sagt, liebe Seele, nun sei er zufrieden, ruhe dich aus, iss und trink. Und was muss Gott dann zu diesem Menschen sagen? Du Narr, noch heute werde ich deine Seele von dir fordern. Er fühlte sich in seinem Reichtum sicher. Es ging ihm ja gut. Er hatte ja für seine Zukunft reichlich gesorgt. Aber er hat alle seine Berechnungen ohne Gott gemacht. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Dass der Herr uns da auch diesen Blick schenken möchte. Sondern, wie es in Vers 3 heißt, hoffe auf den Herrn und tue Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Wir wollen also nicht nur auf das Irdische, auf das Zeitliche sehen, nicht auf das Sichtbare unsere Hoffnung setzen, sondern lernen, auf den Herrn zu vertrauen. Hoffe auf den Herrn, blicke auf ihn. dass es nicht auf unsere finanzielle Sicherheit ankommt, dass wir nicht an irdischen Dingen uns klammern, die ganz schnell dahin fließen können. Was nützt mir mein ganzer Reichtum in einer Stunde des Todes? Wie das menschliche Sprichwort ja heißt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir werden nichts aus dieser Welt nehmen. Wir haben nichts in diese Welt hineingebracht und genauso wenig werden wir auch aus dieser Welt was hinausnehmen. Und dass wir vielmehr eben unseren Blick auf den Herrn setzen, hoffe auf den Herrn. Und dass diese Folge auch daraus, dass ich auf den Herrn hoffe, letztlich auch Gutes tue. Dass, wie es auch im Jakobus ja auch heißt hier, dass der Glaube auch seine Auswirkungen hat. Dass es also nicht nur ein theoretisches Wissen ist, das wir uns anhäufen und sammeln, sondern dass es eine Auswirkung hat in unserem Leben, in unserer Praxis, dass wir das Gute tun. Nicht, dass wir durch das Gute tun gerecht werden vor Gott, nicht, dass wir gerettet werden, nein, sondern dass dies eine Auswirkung meines Glaubens ist, dass es ein Dank, ein Liebesbezeugnis meinem Herrn gegenüber ist. Im Gegensatz zu diesem guten Tun der Pharisäer, der Schriftgelehrten, die etwas Gutes taten. Warum? Damit sie von den Menschen gesehen wurden, damit sie geehrt wurden, wie toll sie sind. Und der Herr bewahre uns vor dieser Heuchelei, ja, dass auch wir nicht in dieser Art, in dieser Fährwasser hineinkommen, sondern lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Das soll das Ziel sein, dass diese guten Werke, die wir dann tätigen aus der Liebe, die der Herr in uns auch erwirkt, dass das alles auf den Herrn hindeutet, dass er gepriesen und gelobt wird. Und nicht, dass man uns dann auf die Schulter klopft und wir dadurch wieder in den Mittelpunkt stehen. Sondern wohne im Lande und hüte Treue, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Nun, was mag das wohl heißen? Nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn der Opa, weiß ich nicht wie, meinte ja, hier ist alles so zerschlagen und wir wollen ein neues Leben anfangen. Am besten, wir wandern aus nach Amerika und bauen da eine neue Existenz auf. Und dann die Oma meinte, denk an Psalm 37, bleib im Lande und nähre dich redlich. Ist dies damit gemeint? Nun, ich glaube nicht, sondern wir müssen das in dem alttestamentlichen Zusammenhang sehen, dass gerade beim Volk Israel die Segnungen Gottes an seinem Volk gegenüber auch mit dem Land verbunden war. Wenn das Volk Israel in den Wegen Gottes wandelte, wenn es wirklich im Gehorsam lebte, wenn es sich an seinem Bund hielt, dann wurde das Land mitgesegnet. Wir kennen das aus den ganzen Mosekapitel, vor allem 5. Mose Kapitel 28, wo das aufgezeigt wird, ja, dass dann eben Gesundheit und auch gute Ernte, reiche Ernte damit verbunden war, wenn das Volk Israel in den Ordnungen Gottes lief. Genauso, wenn es sich von Gott entfernte, dass dann eben ja das Unwetter kam, dass die Ernte dahin ging und so weiter, dass Krankheiten kamen. In diesem Zusammenhang müssen wir auch dieses Wort sehen, dass letztlich auch diese Segnungen an das Volk Israel mit am Land geknüpft waren. Nun, was bedeutet das für uns? Auch wir werden aufgerufen, vielleicht da zu bleiben, wo der Herr uns hingestellt hat. Da in aller Treue zu wirken, wo der Herr uns haben wollte. Dass wir vielleicht nicht davonlaufen, wenn wir in Spannungen und Nöte hineinkommen. Wenn wir meinen, es geht nicht mehr, ich halte es in der Gemeinde hier nicht aus, ich halte es in der Firma vielleicht nicht aus, ich halte es in meiner Familie nicht mehr aus, dass man dann am liebsten davonlaufen möchte, anstatt sich unter dieser Not, unter dieser Spannung zu stellen und mitzutragen, sich drunter zu beugen, könnte das auch eben mit bedeuten. Sicherlich gibt es natürlich Situationen, wo es heißt, Dinge zu verlassen, die nicht mit Gottes Wegen übereinstimmen. Aber wie gesagt, da heißt es halt, da zu bleiben, wo der Herr mich hingestellt hat. Wenn der Herr mich irgendwo hingestellt hat, dann bleibe ich so lange da, bis der Herr sagt, so, jetzt geh. Und dass ich nicht vorher selber die Koffer packe und weglaufe. Dass ich Gott eben wirken lasse. Dass ich, wie gesagt, nicht einfach davonlaufe, und meine, damit auch den Problemen entfliehen zu können. Denn Flucht löst noch lange keine Probleme. Sondern vielmehr habe deine Lust am Herrn. Darum geht es. Das ist unser Ziel. Habe doch deine Lust an dem Herrn.
der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und der Herr schenke doch, dass wir da hinkommen. Habe deine Lust an dem Herrn, der dich liebt, der dich errettet hat, der dich herausgerufen hat, der alles für dich getan hat. Dieses Ziel zu haben. Dann wären wir auch frei davon, auf irdische Dinge zu sehen, frei davon, neidisch zu sein, missgünstig zu sein, eifersüchtig zu sein, wenn der Herr wirklich unsere Freude ist. Wenn er wirklich unsere Lust ist. Dass wir das auch mehr innerlich bewegen und beherzigen, auf ihn zu sehen. Wir sind es gewohnt, hier in dieser Zeit, in dieser Welt, nach dem Lustprinzip zu leben. Wir machen lieber das, was uns gerade Spaß macht, wozu wir gerade Lust haben. Viel lieber gehen wir vielleicht spazieren, als im Haushalt aufzuräumen oder bei der Hitze zu bügeln. Also mache ich lieber was anderes. Ist klar, sicherlich. Oder dass wir Dinge machen, die eben unangenehm sind, dass man dem entflieht. Dass wir also nicht nur Menschen sind, die nach dem Lustprinzip leben, sondern mache den Herrn, darum geht es, mache den Herrn zur Freude deines Herzens. Und diese Lust, das möchte ich betonen, ist nicht eine Sache meiner Gefühle, meiner seelischen Empfindungen, diese Lust an dem Herrn. Dass ich jetzt wirklich so eine innere Wallung bin, ha, ich habe jetzt so Lust an dem Herrn. Sondern das ist vielmehr, dass ich innerlich begreife, wer der Herr ist. Es geht eigentlich mehr um die Erkenntnis Gottes, dessen, was eigentlich Gott ist, wie er in meinem Leben hineinwirkt, wie er mein Leben gestaltet, wer der Herr eigentlich an sich ist. Gott um seiner Gottheit willen. Um seiner selbst willen. Dass das meine Lust, meine Freude ist. Dass ich lerne, ihn zu betrachten, ihn zu erkennen, ihn zu erfassen. Dass das mich mit Freude erfüllt. Dass dann natürlich schöne Gefühle kommen und so weiter. Das sind Folgen, das sind Konsequenzen. Aber es ist nicht das Primäre, ja. Sondern es geht um Gott, um seiner selbst willen. Habe deine Lust an dem Herrn. Freue dich doch über den Herrn. Was schaust du immer auf diese negativen Dinge, die dich herunterziehen wollen? Oder auf andere Menschen, denen du das Gute und das Glück nicht gönnst? Habe deine Lust an dem Herrn und befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Und wenn ich meine Lust an dem Herrn habe, dann sind auch die Konsequenzen oder auch die Folgen oder die Verheißung, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Warum? Nicht, dass ich dann eben meine eigene Lust befriedigen möchte, sondern dass dann, wenn ich meine Lust an dem Herrn habe, ja dann auch mich dessen erfreue, was den Herrn freut. Dass ich dann das suche, was der Herr sucht. Dass dann alles ausgerichtet ist in meinem Inneren hin zum Herrn und dass das sein Wille mein Wille wird. Und dass dann eben diese Verheißung auch darauf ruht, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Denn es begehrt ja das, was ja der Herr will. Ich hoffe, dass ich mich einigermaßen klar ausgedrückt habe, was ich damit meine, dass Sie es verstehen. Ja. Und darum, wie gesagt, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Vertraue ich ihm das? Glaube ich das wirklich, dass der Herr das wohl machen wird? Dass er mein Leben, so wie ich jetzt lebe, richtig führt und leitet? Habe ich wirklich dieses Vertrauen, ihr Lieben? Und hier wird unser Glaube mal wieder neu gefordert. Habe deine Lust an dem Herrn, befiehl dem Herrn deine Wege und schau doch nicht auf die Umstände, auf die Situationen, sondern schaue auf den Herrn. Der Herr schenkt uns auch mehr und mehr diesen Glauben. Wir werden oft daran erinnert, werfet alle eure Sorgen auf ihn, denn er sorgt für euch. Dieses Wort wird euch oft zitiert. Wälze die ganze Last deines Lebens, deines Herzens doch auf den Herrn. Überlass ihm doch das Ganze. Gib ihm das doch, lass doch los. Vertrauen doch. Warum wollen wir selber jetzt mit eigener Gewalt etwas bewegen und durchsetzen, anstatt so wie ein Bauer, der auch nur das tun kann, er kann einfach aufs Feld gehen, die Saat ausstreuen. Mehr kann er nicht machen. Er kann nur die Saat ausstreuen. Die Ernte kann er nicht machen. Er kann nicht befehlen, dass es heute regnet, morgen die Sonne scheint. Das liegt nicht mehr in seiner Hand. Er muss einfach loslassen. Die Saat ist ausgestreut und jetzt befiehlt dem Herrn deine Wege. Er wird es wohl machen. Und dann schenkt der Herr eben Sonne und Regen zu seiner Zeit. Dieses Vertrauen möge der Herr mehr und mehr uns schenken, dass wir
dem Herrn unsere Wege anbefehlen, vertraue auf ihn. Und er wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Wie werden wir Menschen doch oft von Sorgen und Ärger bedrückt, wenn uns Unrecht geschieht? Können wir wirklich Unrecht tragen, ertragen, uns Unrecht gefallen lassen oder auf unser vermeintliches Recht pochen? Wenn wir in Firmen oder Menschen zusammen sind, oder ich denke jetzt, wenn gerade Leute, die arbeiten, einen Chef haben, der ja einem manchmal nicht so freundlich gesonnen ist, der vielleicht mürrisch und schlecht gelaunt ist, trotzdem das tun, was der Vorgesetzte sagt, dass es eben nicht um unser Ansehen, um unsere persönliche Ehre geht, dass wir still werden, mittragen. Ihr lieben Geschwister, unsere Kraft, die liegt nicht in unserer Aktion, nicht in unserem Tun, sondern unsere Kraft liegt im Stillesein. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Still zu warten und zu warten, bis der Herr eingreift. Warten, bis seine Stunde geschlagen ist. Erzürne dich nicht über den Gottlosen, über denen, denen es gut geht. Entrüste dich nicht, denen die Mutwillen treiben, sondern sei stille dem Herrn. Die Gläubigen wurden oftmals auch als die Stillen im Lande beschrieben. Nicht, weil sie nur so äußerlich still waren, sondern weil sie wirklich in dieser Geduld standen vor dem Herrn, dieses Vertrauen hatten, dass der Herr es macht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Glaube ich das? Glaube ich das wirklich? Dass der Herr es wohl machen wird? Glaube ich, vertraue ich ihm, dass er mein Leben führt und noch mit mir und meiner Situation zum Ziel kommt? Ich denke zum Schluss auch an einige Worte aus anderen Psalmversen. In Psalm 42, Vers 2, da heißt es: Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Diese Gier nach Gott, dieses Verlangen nach Gott, dass das unsere Seele erfüllt und stillt. Oder das wunderbare Wort aus Psalm 73, Vers 25, wie gesagt, aus dem Wort von Asaf, der ja diese ähnliche Thematik beschrieben hat. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Da schenk uns der Herr, dass wir lernen, wegzusehen von diesen Umständen, wegzusehen von der Missgunst, von dem Vorteil der anderen, unsere Wege dem Herrn zu befehlen, ihm zu vertrauen und stille zu sein. Und dass wir wirklich dann innerlich, in dieser innerlichen Gelassenheit sein können: Herr, wenn ich nur dich habe, was will ich mehr? Was brauche ich mehr, wenn ich einen Herrn habe? Was brauche ich denn mehr? Reicht mir das denn nicht? Reicht mir Gott nicht aus? Will ich wirklich mehr haben als ihn? Mit ihm habe ich doch alles. Der Herr schenkt uns diese innere Gelassenheit, diese innere Stille, dass wir, wie gesagt, ihm unser Leben anvertrauen, ihm das alles anbefehlen, dann werden wir auch frei von allen Neid, allen Eifersucht, von allem, was uns das Herz belasten möchte. Amen. Wir wollen uns bitte zum Gebet erheben und ich bitte, dass einige Brüder mit uns zusammen beten.